Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, trotz Marathon und allem. Für uns war es auch ein bisschen Marathon, hierher zu kommen, aber wir haben es geschafft. Und ich freue mich, euch mal wieder zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Aber am meisten sind wir einfach dankbar und freuen uns, dass der da ist, um den es jetzt auch gehen soll, dass Gott in unserer Mitte ist. Und das wollen wir uns einfach immer wieder ganz neu bewusst machen. Ja, wir haben es schon gehört, wir befinden uns ja in dieser Predigtserie um den Titusbrief und da darf ich heute diesen vierten Teil mit euch machen, da freue ich mich auch drauf. Wir hatten diesen Titusbrief auch bei uns in Langenau in der Gemeinde und war spannend zu sehen, weil das ist ja so ein Brief, den kennt man nicht so gut, weil das ist ziemlich klein, der Brief. Und trotzdem aber voller schöner Inhalte. Und auch das dürfen wir heute erleben, dass in so ein paar Versen, die wir uns heute anschauen, einfach ganz wunderbare Dinge drin stecken. Die Geschichte spielt ja, oder dieser Brief, der spielt ja auf Kreta, auf der Insel Kreta. Das war ja der Ort, an dem Titus gerade war. Und er bekommt ja dann von Paulus den Brief zugesendet. Und ja, ich war auch vor drei Wochen, war ich auf Kreta, also nicht zur Predigtvorbereitung, das wäre vielleicht ein bisschen teuer gewesen, nur deswegen hinzugehen, sondern schon wegen Urlaub. Und es war auch sehr schön, also es war eine sehr schöne Zeit mit schönem Wetter, es war genau die Woche, wo hier so der Herbst eingezogen ist. Es war richtig schön, aber die Ausgangslage, wenn wir uns die anschauen, was damals so auf Kreta los war, dann war das nicht so schön und auch nicht, hat sich auch nicht so nach Sommer und alles ist gut angefühlt. Genau, blicken wir mal ganz kurz nochmal auf diese Situation. Was war denn damals genau los auf Kreta? Und dann verstehen wir auch, warum Paulus diesen Brief an den Titus schreibt. Weil die Kultur der Kreter, die war berüchtigt. Sie waren bekannt als die Lügner. Weil man konnte irgendwie nie groß jemanden vertrauen. Verrat und Habsucht, das war das, was so am Tag immer so auf dem Programm stand. Und so war diese Insel und die Menschen sehr unbeliebt auch. Und die Städte, sie galten zudem als auch unsicher. Sie war voller Gewalt und sexueller Unmoral. Und interessanterweise, genau das spiegelte sich sogar in der Gemeinde wider. Auch dort war es so, dass korrupte Menschen an die Macht gekommen sind und es ging ihnen einfach um ihren eigenen Vorteil. Und genau diese Situation, die hat Paulus und Titus gesehen und deswegen reisen diese zwei Männer auf diese Insel und Paulus lässt dann Titus zurück, dass er eben diese Aufgabe, die sie angefangen haben, beenden oder dass er sie beenden soll. Und Titus bekommt dann diesen Brief von Paulus mit verschiedenen Anweisungen. Anweisungen, die er den Gemeinden weitergeben soll. Und seine Aufgabe ist es, die Gemeinde wieder zurückzubringen. Dorthin, wie es eigentlich sein sollte. Auf die richtige Linie, auf den richtigen Weg. Und außerdem soll er Älteste für die einzelnen Gemeinden, die es dort auf Kreta gab, einsetzen. Ein weiteres Problem auf der Insel war, dass sich die Vorstellung vom christlichen Glauben und auch von dem Glauben, was die Griechen damals hatten, also diese mystische Botschaft von diesen vielen verschiedenen Göttern, dass die sich vermischt haben in den Gemeinden. Das war natürlich auch nicht gut, weil da gab es eine große Kluft dazwischen. Auf der einen Seite war da zum Beispiel Zeus als der Hauptgott, der hinterlistig war, der nicht die Wahrheit gesagt hat und der ständig dabei war, Frauen zu verführen. Das hat man über ihn gesagt. Und auf der anderen Seite ist da Gott, der durch Jesus sich offenbart hat, der treu ist, der die Wahrheit sagt und der voller Liebe ist. Und diese zwei Botschaften, die haben sich vermischt und wir können uns vorstellen, dass das schwierig war, wenn so zwei Gegensätze plötzlich in der Gemeinde aufgetaucht sind. Also wir haben diese Vermischung vom Glauben und wir haben diese korrupte Gemeindemitglieder, die eben in der Gemeinde waren. Und genau das soll der Titus wiederherstellen, diese Ordnung, die soll er wiederherstellen. Und mit diesem Hintergedanke oder mit diesem Wissen wollen wir uns den Text von heute anschauen. Und der Text von heute, der steht in Titus 2, 11 bis 15. Und den lesen wir zusammen. Da steht: Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das darauf drängt, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Der Text von heute besteht aus 5 Versen. Und ich habe vorhin schon gesagt, es ist nicht viel, was wir uns anschauen, aber es ist wieder eine Botschaft oder ein Text voller wunderbaren Botschaften. Ich habe zu Beginn dieser Predigtvorbereitung einmal geschaut, welche Überschriften bzw. welche Titel die einzelnen Bibelübersetzungen diesem Abschnitt gegeben haben. Und die sind ganz unterschiedlich, aber es war spannend, das zu sehen, weil wir werden am Ende von dieser Predigt entdecken, dass jeder Titel, jede Überschrift diesen Text auf eine ganz wunderbare Art und Weise zusammenfasst. Wir haben die Überschriften zum Beispiel aus der Elberfelder Bibel. Da ist die Überschrift „Das Leben als Antwort auf Gottes Gnade“. Oder bei „Hoffnung für alle“: „Gottesdienst im Alltag“. Luther hat die Überschrift verwendet „Die heilsame Gnade“. Und bei Schlachter ist die Überschrift „Die Gnade Gottes in Jesus Christus und der Lebenswandel der Erlösten“. Und jetzt wollen wir uns diesen Text genauer anschauen und wir machen das Vers für Vers. Und wir starten bei Titus 2, Vers 11. Da steht: „Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden“. So schreibt es die Neues Leben-Übersetzung. Und bei Luther heißt es: „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen“. Und wir finden in diesem Vers wichtige Schlagworte, die wir uns gemeinsam anschauen. Und das erste Schlagwort ist gleich das erste Wort in diesem Vers, das Wort „denn“. Weil in allen 4 Übersetzungen, die ich mir angeschaut habe, beginnt dieser Vers mit diesem Wort „denn“. Denn die Gnade Gottes, denn es ist erschienen. Und wenn also alle Übersetzungen mit dem Wort „denn“ anfangen, dann muss dieses kleine Wort tatsächlich auch an dieser Stelle hingehören und es muss irgendwie eine Wichtigkeit haben. Das Wort „denn“, das ist so ein Verbindungswort. Es verknüpft es, was in den vorherigen Versen gesagt wurde, mit dem eben, was jetzt folgt. Und in den vorherigen Versen, das ist ja Titus 2, 1 bis 10, das war dann der letzte Predigttext bei euch, da ging es um Ermahnung. Ermahnung von älteren Männern und Frauen, von jüngeren Männern und Frauen, von Titus selbst und von den Sklaven. Und der Paulus erzählt hier verschiedene ganz praktische Punkte auf, wie sich diese Menschen ändern sollen. Und er ermahnt sie dazu und sagt: „Ändert euch“. Und hier geht es weiter jetzt. Dieses „denn“ wird jetzt in diesen jetzigen Text übersetzt. Weil jetzt geht es darum, dass Paulus hier nicht mit Ermahnung stehen bleibt, sondern er gibt jetzt eine Begründung dafür, warum wir diese guten Werke tun sollen. Warum wir anders sein können, als es früher war. Und hier geht es um 2 zentrale Botschaften. Warum können wir gute Werke vollbringen? Und eben, warum ist eine Veränderung vom Lebensstil und vom Charakter überhaupt möglich? Und die Antwort von Paulus ist, wir können gute Werke vollbringen, weil die Gnade Gottes uns erschienen ist. Und Veränderung ist möglich, weil die Gnade Gottes sichtbar geworden ist. Gnade Gottes ist Grund genug. Wir lesen in Vers 11 von der Gnade Gottes, die Rettung bringt, beziehungsweise nach Luther eben von dieser heilsamen Gnade. Und wenn die Gnade Gottes Rettung bringt, dann bedeutet es doch, dass irgendwo eine Not da ist. Oder wenn die Gnade Gottes heil macht, dann steckt doch dahinter, dass vorher etwas kaputt gegangen ist. Dass etwas krank ist, also nicht heil ist. Kaputt gegangen ist die wunderbare, liebevolle und innige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und wir wissen ja darum, im Garten Eden, da hält das Böse Einzug in diese Welt. Seitdem ist sie da, diese tödliche Diagnose der Sünde. Also ein Verhalten der Menschen, das sich gegen Gottes Willen richtet. Hass, Egoismus, Neid, Lieblosigkeit, Lüge, Streit und so weiter. Und wir sehen das ja bereits auf den ersten Seiten in der Bibel. Und es zieht sich ja auch die ganze Bibel hindurch. Und auch heute noch sehen wir das. Und wo es natürlich auch sichtbar geworden ist, ganz klar, auf Kreta direkt. Diese kaputtgegangene Beziehung, sie ist sichtbar. Diese kaputtgegangene Beziehung zwischen Gott und den Menschen. In der Bibel lesen wir, dass Gott und die Sünde überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist wie Licht und Dunkelheit, wie Tag und Nacht. Und weil Gott eben heilig ist und die Sünde hasst, ist die Folge von Sünde eben auch der Tod. Und deswegen eben diese Diagnose, die tödlich ist und die wir Menschen haben, die wir alle haben. Aber wir lesen in diesem Text auch von Rettung und von Heilwerden und Gesundwerden. Und dieser Text ist voll Hoffnung, Hoffnung für uns Menschen. Weil ja, es gibt Hoffnung für diese tödliche Diagnose. Denn die Gnade Gottes, die alle Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Gottes Gnade ist plötzlich sichtbar geworden. Oder wie die Übersetzungen Luther, Schlachter und die Elberfelder schreiben, die Gnade ist erschienen. Und erschienen bedeutet doch, vorher war etwas noch nicht da und jetzt plötzlich ist es da. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und was das bedeutet ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Die Gnade Gottes ist erschienen bedeutet, dass hier von Jesus die Rede ist. Die Gnade Gottes, also das Erscheinen Jesu in dieser Welt, das ist Gnade. Gnade hat einen Namen, und zwar Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 14 steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater voller, und jetzt kommt es, Gnade und Wahrheit. Gottes Jesu Erscheinen auf dieser Welt, in dieser Welt, ist Gnade. Und Titus 2, Vers 11 spricht hier eben nicht nur über die Tatsache, dass Gott gnädig ist und er uns durch Jesu Tod eben uns von unseren Sünden gerettet hat. Die Gnade, von der Paulus hier spricht, ist Jesus selbst. Jesu Erscheinen in dieser Welt. Und wie unglaublich ist es doch, dass Jesus, der ohne Sünde ist, in diese Welt kommt, die voller Sünde ist. Und wie unglaublich ist es doch, dass Jesus, der Sünde hasst, in diese Welt kommt und mit uns Sündern zu tun hat. Und noch viel mehr, am Ende die ganze Sünden auf sich nimmt. Jesu Kommen in dieser Welt und sein Leben ist Gnade. Und Jesus, Er ist die Verkörperung von Gnade. Und wir können nur staunen und dankbar sein dafür. Gnade, ein so großes und wunderbares und natürlich auch so bedeutendes Wort in unserem Glauben, aber auch in der Bibel. Gnade. Ich war im Juni von meiner Arbeit aus mit meiner Seminargruppe unterwegs. Wir haben einen Ausflug gemacht in den Kletterwald nach Laichingen und wir mussten mit dem Zug fahren. Und weil nicht alle ein eigenes Ticket hatten, musste ich im Vorfeld 3 Tickets kaufen. Das Problem war nur, an dem Tag wollte der Automat nicht so richtig funktionieren. Und ich habe alles Mögliche versucht, aber es wurde mir immer die falsche Fahrkarte angezeigt, die ich gar nicht wollte. Also ich habe ein Gruppenticket gebraucht für das Dinggebiet, aber es kam alles andere eben als ein Gruppendingticket. Und nach vielen Versuchen habe ich dann endlich die richtige Karte bekommen, habe ich zumindest gedacht. Aber ich habe sie also bezahlt und wir hatten einen schönen Tag im Kletterwald und waren dann im Zug zurück von Blaubeuren nach Ulm. Und dann kam er, der Kontrolleur, und wollte die Karten sehen von meinen Freiwilligen. Wie gesagt, ich dachte ja mit voller Überzeugung, ich habe die richtige Karte. Aber nachdem ich den Kontrolleur gesehen habe, war mir sehr schnell bewusst, das hat nicht ganz so hingehauen mit der Karte. Ich hatte gar kein Tagesticket, sondern nur eine einfache Fahrt. Das Blöde war, es war die Hinfahrt gewesen, wo ich gekauft habe und nicht die Rückfahrt. Und wir waren ja bei der Rückfahrt gerade. Das war eine blöde Situation für mich. Schließlich war ich ja für diese 3 Personen verantwortlich und wusste, wegen mir sitzen jetzt 3 Schwarzfahrer. Und ich wusste natürlich auch, was jetzt gleich auf mich zukommt, weil es war ja auch gerechtfertigt, dieses Bußgeld. Ich habe dann versucht, mit meiner freundlichen Art und Weise dem Kontrolleur so ein bisschen von meinen Schwierigkeiten zu erzählen, die ich morgens hatte und von dem ganzen Stress und habe das vielleicht auch ein bisschen traumatisiert. Aber keine Ahnung, wie es dazu kam. Dieser Kontrolleur, er sagte mir, ach, kaufen Sie einfach beim nächsten Mal ein richtiges Ticket für die Hin- und Rückfahrt und hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. An diesem Tag habe ich Gnade erlebt. Gnade, dieses unverdiente Geschenk. Weil der Kontrolleur war in diesem Moment doch einfach gnädig zu mir. Weil eigentlich hätte ich doch die Strafe zahlen müssen. Es wäre voll gerechtfertigt gewesen. Aber ich musste nicht. Sondern ich habe dieses unverdiente Geschenk erhalten. Und es war ganz Gnade, ganz praktisch eben, was ich da erlebt habe. Also ein Geschenk, unverdient, unverdient erhalten. Und wenn wir uns die Definition von Gnade anschauen, dann bestätigt es, was ich da erlebt habe. Weil die Definition ist Gunst eines sozial, gesellschaftlich oder ähnliches Hochrangigen gegenüber einem sozial, gesellschaftlichen oder ähnlichen auf einem niedriger Rang stehenden. Oder die andere Definition ist die verzeihende Güte Gottes. Fand ich auch interessant, dass dieser Punkt in der offiziellen Definition auch vorkam. Oder eine andere Definition in diesem Zusammenhang ist Milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass. Also alles Worte, die auf diesen Kontrolleur gepasst haben und auf meine Situation. Aber auch alles Worte, die auf uns, auf dich zutreffen, wenn wir unser Leben anschauen und unsere Beziehung zu Gott. Jesus gab sein Leben für uns. Und das ist der nächste Vers, den wir uns anschauen, und zwar Vers 14. Und hier wird es nochmal deutlich. Jesus gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das darauf drängt, Gutes zu tun. Gnade sagt nicht, dass alles nicht so schlimm ist und dass Gott ein Auge zudrückt. Gnade sagt auch nicht, dass wir nochmal so eine allerletzte Chance erhalten und die wir aber nicht in den Sand setzen dürfen. Und Gnade bedeutet auch nicht, dass wir plötzlich von Gott so einen Masterplan erhalten, wie ein Leben ohne Sünde funktioniert. Gnade, es setzt Anklage und auch Urteil voraus. Und die Anklage, die trifft jeden Menschen auf dieser Erde. Und das Urteil heißt eindeutig für uns, dass wir schuldig sind. Wir sind schuldig vor Gott. Aber dann lesen wir eben diese wunderbaren Worte: Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen. Gnade zeigt uns hier Jesus als derjenige, der unsere Schuld von uns nahm, um uns davor zu befreien. Gnade zeigt uns Jesus hier als das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Jesus hat nicht einfach nur die Schuld von uns genommen, sondern er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat deine und meine Strafe auf sich genommen. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden hätten, steht in Jesaja 53, Vers 5. Meine und deine Schuld kostete Jesus das Leben. Und am Kreuz stirbt er eben dafür. Am Kreuz wird dieses Urteil schuldig ein für alle Mal besiegt. Aber hier erleben wir auch diese Gerechtigkeit. Jesus nimmt dieses Urteil auf sich, um uns eben vor dem Tod der Sünde zu befreien, und er stellt Gerechtigkeit wieder her. Und dadurch stellt er eben auch diese wunderbare Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wieder her, sodass wir Frieden haben, so wie wir es in Jesaja eben gelesen haben. Und ich möchte noch auf zwei Worte in diesem Vers eingehen. Zum einen mal auf dieses Wort befreien. Weil die Menschen damals, gerade in dieser griechischen Kultur, die wussten sehr genau, was dieses Wort befreien eigentlich bedeutet. Die hatten sofort mit diesem Wort eine Assoziation, weil sie dachten da an Schuld und auch an Sklaverei. Weil hatte eine Person damals Schulden gemacht und konnte diese nicht mehr zurückzahlen, dann kam diese Person in Schuldhaft, also in eine Abhängigkeit eines Gläubigers, oder die Person musste mit seinem eigenen Leben bezahlen, und zwar als Sklave. Und aus dieser Lage, aus dieser Sklaverei, konnte nur eine andere Person, also eine dritte Person, diese Person herauskaufen. Also es war meistens ein Verwandter oder Freund, der konnte freikaufen. Der konnte befreien aus dieser Sklaverei. Und auch wir Menschen sind ja Sklaven der Sünde, so schreibt es ja auch die Bibel. In 1. Petrus 1, 18, Vers 19, da steht: Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus, jetzt kommt's, der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Gnade zeigt uns hier einen Gott, der ein Lösegeld gezahlt hat für uns, der uns aus der Sklaverei befreit hat, der alles gegeben hat, das Kostbarste, um uns zu befreien. Und dann haben wir dieses zweite Wort noch in dem Text, reinigen. Und auch dieses Bild macht deutlich, was Jesus für uns getan hat. Weil wir Menschen, wir sind von der Sünde beschmutzt, dreckig und stinkend. Aber am Kreuz nimmt Jesus all diesen Schmutz von uns und er kleidet uns wieder ganz neu ein, sodass wir rein sind und sauber vor Gott stehen kann. Und er nimmt diese dreckige Kleidung weg von uns und nimmt die auf sich. Am Kreuz wird deutlich, wie unendlich gnädig Gott ist. Am Kreuz wird deutlich, wie unbegreiflich Gottes Liebe auch zu seinen Kindern ist. Er rettet seine Kinder, damit sie wieder Frieden haben können. Und diese Gnade, die ist völlig unverdient, ein Geschenk. Und Gnade ist nicht das, was wir Menschen verdient hätten. Weil Gnade erwidert Treue auf Untreue. Gnade vergibt, obwohl wir Menschen gegen Gottes gute Abmachungen verstoßen haben. Gottes Gnade ist menschlich gesehen eigentlich nicht logisch. Aber es wird logisch, wenn Beziehungen unendlich wichtig für diesen liebenden Gott sind. Und Gott, er liebt uns so sehr. Und ihm ist die Beziehung so unendlich wichtig zu uns Menschen. Und zusammenfassend noch zwei Verse aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Verse 8 und 9. Da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aus Gnade sind wir gerettet. Und bevor wir jetzt weitergehen in dem Text, habe ich noch ein paar Fragen für euch mitgebracht. Einfach für euch zur eigenen Reflexion. Was löst eigentlich dieses Wissen über die Gnade Gottes heute noch in uns aus? Gerade wenn wir schon, vielleicht das schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte auch schon gehört haben und wissen. Was löst es heute noch in uns aus? Bewegt es unser Herz eigentlich noch? Macht es uns dankbar, fröhlich, glücklich? Und die andere Frage ist, wie können wir eigentlich heute noch auf diese Gnade reagieren? Und jetzt gehen wir weiter in diesem Text und wir kommen zu Vers 12. Und da steht, ich lese nochmal von Anfang an, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Und jetzt Vers 12, sie, also die Gnade Gottes, bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. In der Elberfelder Bibel heißt der Vers, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wenn wir die Verse 11 und 12 vergleichen, dann können wir entdecken, dass Vers 11 in der Vergangenheit steht und Vers 12 jedoch in der Gegenwart. Die Gnade ist sichtbar geworden, das ist Vergangenheit, aber diese Gnade bringt uns dazu, dass wir uns jetzt verändern. Und das bedeutet, dass Gnade nicht nur etwas ist, was uns einmal geschenkt wurde, was wir geschenkt bekommen haben und uns eben natürlich Rettung schenkt, wie wir gerade gehört haben, sondern Gnade geht weiter. Und zwar im Hier und Jetzt. Gnade macht was mit uns. Was genau ist es? Gnade unterweist uns, sagt die Elberfelder. Sie erzieht uns, sagt Luther, und die Schlachter sagt, dass sie uns in Zucht nimmt. Im Altgriechischen steht hier an dieser Stelle der Begriff, der für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen benutzt wird. Also in diesem Text geht es darum, um Pädagogik, um die Pädagogik von Gott. Die Pädagogik der Gnade Gottes, könnte man auch sagen. Denn die Gnade Gottes rettet und heilt nicht nur, sondern sie erzieht uns Menschen auch. Sie erzieht die Menschen, die eben diese Gnade in Anspruch genommen haben. Gottes Gnade erzieht und verändert. Gnade Gottes bedeutet also nicht, dass wir jetzt nichts mehr tun müssen, weil wir sind ja gerettet und dass wir uns jetzt zurücklehnen können und eben sagen können, Gott hat ja alles für uns gemacht. Nein, Gottes Gnade, wenn wir Gottes Gnade richtig verstanden haben, dann wollen wir in Leben leben, das Gott gefällt. Und Paulus, er macht es hier ja gleich ganz praktisch. Er sagt, dass Gnade uns dazu erzieht, dass wir uns von Verhaltensweisen trennen sollen und stattdessen sollen wir neue Verhaltensweisen uns aneignen. Die Neues Leben Bibel verwendet hier ein Wort, das mir sehr gut gefällt, weil da heißt es ja, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken kehren. Und Rücken kehren, das bedeutet ja, dass etwas nicht so bleiben soll, wie es ist. Weil wenn ich in einer Richtung stehe und ich muss diesen Dingen hier den Rücken kehren, dann muss ich aktiv werden und muss mich bewusst von dieser Stelle lösen und muss eine andere Position einnehmen, einen anderen Fokus einnehmen. Und deswegen gefällt mir dieses Wort, den Rücken kehren, so gut. Wir müssen aktiv werden, uns aktiv wegbewegen. Und stattdessen sollen wir uns zu einem besonderen und gerechten Leben hinwenden und voller Hingabe zu Gott leben. Schauen wir uns einmal diese fünf Verhaltensweisen an, von denen hier die Rede ist. Also zuerst gibt es ja diese zwei Verhaltensweisen, die wir den Rücken kehren sollen. Und das erste ist, dieses Leben ohne Gott, wie es die Neue Leben-Bibelübersetzung beschreibt, oder die Elberfelder sagt ja Gottlosigkeit. Und wenn wir uns nochmal an die Situation die Situation auf Kreta erinnern, dann war das damals für diese vielen Menschen oder für die Christen damals diese Verschmelzung von dem christlichen Glauben und diesem Götterglauben. Das heißt, sie sollen sich trennen von diesem Leben ohne Gott, von dieser Gottlosigkeit. Und das Zweite, wo sie sich trennen sollen, ist von ihren sündigen Leidenschaften. Und auch auf Kreta wird es ja deutlich. Dort gab es eben dieses Streben nach Macht, nach Geld, nach Besitz, nach Habsucht, Gewalt, diese starken Lügen und auch dieses Streben nach Genuss und sexueller Befriedigung. So diese Situation auf Kreta. Die Frage ist eigentlich bei heute und heute hier bei uns. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sieht es doch gar nicht anders aus, egal ob Kreta oder Ulm. Paulus sagt, dass die Gnade uns erzieht, dass wir uns eben abwenden sollen von diesen Dingen. Und Paulus, er sagt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an oder passt euch nicht den Maßstäben dieser griechischen Kultur an, diesem griechischen Lebensstil an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Die Frage ist, wo passen wir uns diesen Maßstäben dieser Welt an? Wo leben wir vielleicht gerade im Leben ohne Gott? Oder wo leben wir nach den sündigen Leidenschaften? Und ich möchte euch einladen, dass wir heute zusammen mit Gott diese Dinge identifizieren und sie wieder ganz bewusst erkennen und uns dafür entscheiden, die Dinge den Rücken zu kehren. Und jetzt zu diesen drei Verhaltensweisen, die wir stattdessen annehmen sollen. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig sollen wir sein. Und in der Vorbereitung habe ich verschiedene Erklärungen zu diesen drei Worten gefunden und ich fand eine sehr schön und die möchte ich euch vorstellen, weil bei dem Wort besonnen, da geht es um die Beziehung zu mir selbst. Bei dem Wort gerecht geht es um die Beziehung zu anderen Menschen und bei Hingabe an Gott oder gottesfürchtig geht es um die Beziehung zu Gott. Besonnen. Also wie gesagt, da geht es um die Beziehung zu uns selbst. Wir sollen auch besonnen mit uns selbst sein. Das bedeutet, dass wir mit Ruhe und mit Klarheit eben andere Menschen begegnen sollen, gerade in so Situationen, die schwierig und stressig sind. Es geht darum, auch unsere eigenen Emotionen und unsere Gedanken bewusst wahrzunehmen, sie zu kontrollieren und ebenso impulsive Reaktionen einfach auch zu vermeiden. Das Wort gerecht, habe ich ja schon gesagt, hier geht es um die Beziehung zu anderen Menschen. Wir wollen unsere Mitmenschen so begegnen, wie auch wir wollen, dass man uns eben behandelt. Und natürlich wünschen wir ja uns alle, dass man uns gerecht behandelt. Und dann eben noch dieses Wort gottesfürchtig. Weil hier geht es um die Beziehung eben zu Gott, in Ehrfurcht vor unserem Schöpfer zu leben, seinen Willen zu befolgen, ihm zu gehorchen und eben in so einer ganz engen Beziehung mit ihm unterwegs zu sein. Aber wenn wir unser Leben anschauen, dann stellen wir natürlich auch immer wieder aufs Neue fest, dass so eine Veränderung hin zu einem besonderen, gerechten und gottesfürchtigen Leben schon auch sehr schwer ist. Und dass wir auch immer wieder scheitern. Und das kann ziemlich frustrierend sein, gerade wenn wir einfach immer und immer wieder auch in dem gleichen Bereich versagen. Und die Frage ist ja dann, wie können wir das eigentlich schaffen? Und die Frage ist natürlich eine eigene Predigt wert. Aber ich glaube, es ist wichtig an dieser Stelle, dass wir nochmal uns erinnern, dass Gnade uns erzieht. Erziehung ist ja auch nicht immer leicht. Und vor allem, Erziehung ist ein Prozess. Und wir dürfen uns das schon auch bewusst machen, dass wir in dieser Welt auch jemals oder nie wirklich perfekt sein werden. Dass wir immer wieder versagen werden. Aber wir dürfen uns auch bewusst machen, dass wir auch immer wieder zu Gott gehen können, der uns eben Vergebung gibt und der dasteht mit seiner Gnade. Und was auch wichtig ist, Gott, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er ist derjenige, der uns verändern möchte, weil alleine können wir das nicht schaffen. Aber Christus, der in uns lebt, er hat die Kraft und die Macht auf diese Veränderung. Ein Leben im und mit dem Heiligen Geist kann diese Veränderung hervorbringen. Und dazu Galater 5. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Gerade ist ja auch so eine Erntezeit von verschiedenen Obstsorten. Und wenn wir in die Natur schauen, da verstehen wir ganz gut, was Prozess bedeutet, was Wachstum bedeutet. Was es bedeutet, wenn Früchte hervorgebracht werden. Weil das eben ein Prozess ist, der irgendwann im Frühling beginnt und dann im Sommer oder im frühen Herbst zu Ende geht. Und mit den Früchten des Heiligen Geistes und auch mit der Veränderung in unserem Leben, da ist es eben auch so. Wieder ein paar Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Wie sieht es gerade bei dir aus mit den Früchten des Heiligen Geistes, mit den Veränderungen in deinem Leben? Welche Früchte sollen in deinem Leben denn gerade vielleicht auch mehr sichtbar sein? Vielleicht ist dir gerade bei dieser Aufzählung schon ein Wort irgendwie ins Auge gesprungen, wo du gemerkt hast, oh, es ist vielleicht gerade ein bisschen verloren gegangen. Dann geh doch auch heute mit Gott diese Eigenschaft durch und bitte ihm um Veränderung. Geht es zusammen an. Auf Kreta gab es wahrscheinlich viele, viele Menschen, die die Gnade Gottes nicht richtig verstanden haben, die gesagt haben, dass sie ja eigentlich weiterhin sündigen können, weil Gott sie ja schon gesehen hat und Gott ist ihnen in ihrer Gnade begegnet. Und es ist ja auch ein Gedanke, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, der sich ja auch bei uns manchmal so einschleichen kann. Und hier wird ja immer so von einer billigen Gnade gesprochen, aber, und es ist einfach wichtig, was das angeht, ist Gnade nie billig. Für Gott ist Gnade nie billig gewesen, weil er hat sich selbst ganz investiert in die Person Jesus. Und Jesus hat die Gnade zu uns sein Leben gekostet. Wenn wir Gnade richtig verstanden haben, dann wollen wir ein Leben leben, das Gott gefällt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und zwar aus Dankbarkeit und nicht aus Pflicht. Wenn wir die Gnade Gottes richtig verstanden haben, dann können und wollen wir nicht diese Gnade missbrauchen. Weil Gnade wirkt. Gnade, sie verändert unser Herz. Weil eben Gnade uns verstehen lässt, dass Böses verkehrt bleibt, selbst wenn ich nicht dafür verurteilt werde. Und als Reaktion auf Gottes Gnade und eben aus Liebe zu ihm, da möchte ich anders handeln. Und da möchte ich Menschen zum Beispiel in Liebe begegnen. Und was auch wichtig ist an dieser Stelle, weil wir so viel Gnade von Gott bekommen haben, können auch wir oder dürfen auch wir andere Menschen mit Gnade begegnen. Und was genauso wichtig ist, weil wir so viel Gnade von Gott bekommen haben, dürfen wir übrigens auch gnädig zu uns selbst sein. Das fällt uns manchmal auch sehr schwer, zu uns selbst gnädig zu sein. Aber es dürfen wir, weil Gott uns auch gnädig ist. Also die Motivation für Veränderungen, für das Handeln von uns Christen ist die Gnade Gottes selbst. Und dazu, und dann kommen wir zu Vers 13, da steht, denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Das ist wieder die Neues Leben-Übersetzung und Luther schreibt, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. In diesem Vers, da lesen wir übrigens zum zweiten Mal ja was von einer Erscheinung. In Vers 11, da war es, dass Gottes Gnade und eben dieses Kommen Jesu in dieser Welt erschienen ist. Und jetzt in Vers 13 kommt diese Erscheinung zum zweiten Mal vor. Und zwar, es geht um die zweite Erscheinung von Jesus in dieser Welt, beziehungsweise das zweite Kommen von Jesus. Und zwar am Ende dieser Welt. Und Paulus, er gibt uns hier nochmal eine andere Perspektive. Und er zeigt uns hier dieses wunderbare Ereignis, was am Ende dieser Welt eben da sein wird. Und es wird anders sein wie das erste Kommen, als Jesus in Bethlehem erscheint. Also so im ganz Kleinen, im Unscheinbaren. Das zweite Kommen von Jesus, das wird in großer Herrlichkeit passieren. Und dann kann eben keiner mehr sagen, dass es Jesus nicht gäbe. Im Urtext spricht ist dieses Erscheinen der Herrlichkeit Gottes beschrieben mit einem großen Lichtglanz. Also wie die Dunkelheit durch die Sonne weggehen muss. So wie das Licht eben aufgeht. Und dazu passt doch einfach sehr gut, wenn hier von so einer seligen Hoffnung gesprochen wird. Weil Licht an so einem dunklen, in so einer dunklen Nacht, das ist Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben, die auch nicht trügt. Und auch dieser Gedanke darf uns eben motivieren, gerade dann, wenn wir uns mal wieder nicht gut fühlen und uns schämen, weil wir schon wieder Dinge gemacht haben, die eben nicht dem Willen Gottes entsprochen haben. Weil wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt und wir in seiner Ewigkeit leben werden, dann wird unser altes Ich komplett sterben und wir werden ein neues Ich haben und dieses neue Ich wird ohne Sünde sein. Und auch dieser Gedanke von Gnade, weil das ist auch Gnade, das darf uns motivieren und es darf uns dankbar machen und uns freuen. Ich habe noch mal Fragen dabei. Die Frage an dich heute Morgen ist, wie kommt diese Hoffnung auf Gottes neue Welt in deinem Alltagsleben zum Ausdruck? Oder kommt es überhaupt gerade zum Ausdruck? Motiviert uns eigentlich dieses Wissen, dass Jesus wiederkommt, auch zu einem veränderten Leben und zu einem veränderten Lebensstil? Und ich möchte hier noch ganz kurz auf eine Tatsache eingehen, die fand ich ganz spannend in der Vorbereitung. In diesem Vers wird vom Heiland gesprochen, vom Heil. Und interessanterweise ist, dass dieses Wort Heiland im Titusbrief insgesamt 6-mal vorkommt und somit kommt es so oft vor wie in keinem anderen Buch in der Bibel. 3-mal wird Heiland für Gott verwendet im Buch Titus und 3-mal wird es eben für Jesus verwendet. Das heißt, wir haben hier die Perspektive auf jemanden, auf einen Gott und auf Jesus, der Heil macht, der Heiland dieser Welt ist, der in diese Welt gekommen ist, um uns, um diese Menschen, um diese Erde heil zu machen. Und sie eben, wie wir es vorhin schon gehört haben, zu befreien. Und dann bleibt uns zum Schluss noch ein letzter Vers übrig, Vers 15, auf den will ich nur ganz kurz eingehen. Da steht, dies alles sollst du lehren, also da ist von Titus die Rede, dies alles sollst du lehren, ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Also Paulus richtet sich hier ganz persönlich an Titus in diesem Vers und er gibt ihm Auftrag. Er soll die Menschen diese gute Botschaft lehren. Er soll sie ermutigen und, wenn nötig, auch zurechtweisen. Und in all diesen Verwirrungen, die es da in der Gemeinde gab, durch diese falsche Verkündigungen, durch das Vermischen von diesen Glaubensrichtungen, da muss die echte Botschaft gesagt werden. Umso wichtiger ist, dass er dann mit dieser Wahrheit, mit dieser wahren Botschaft kommt. Und dabei spielt dann übrigens auch keine Rolle, wie alt oder jung Titus ist. Und wir wissen, dass Titus wahrscheinlich recht jung war. Und deswegen sagt hier auch Paulus zu ihm, niemand soll dich oder dein Wort verachten. Weil es geht hier nicht um Titus, es geht hier nicht um sein Alter, sondern es geht hier um Gottes Wort. Es geht hier um das Heil, das nur in Jesus liegt. Und deswegen lasst uns doch auch heute uns so gegenseitig ermutigen. Ermutigen, dass wir das Wort Gottes uns bewusst machen, dass wir es lesen, aber dass wir es uns auch gegenseitig zusprechen. Dass wir es uns gegenseitig lehren im Gottesdienst, in den Hauskreisen, dort, wo wir uns treffen. Aber lasst uns auch daran denken, dass wir auch die Aufgabe haben, uns nicht nur zu ermutigen, sondern dass wir uns auch an der einen oder anderen Stelle zurechtweisen lassen und korrigieren lassen. Wir sind am Ende von diesem Text angekommen und das heißt, wir sind auch am Ende von dieser Predigt angekommen. Und könnt ihr euch noch erinnern an das, was ich am Anfang gesagt habe, an die unterschiedlichen Überschriften? Ich habe gesagt, am Ende schauen wir uns die nochmal an und schauen, wie passt es eigentlich zu dem, was wir jetzt da heute gehört haben? Das Leben als Antwort auf Gottes Gnade, so war die Überschrift von der Elberfelder Bibel. Und genau das haben wir doch in diesem Text gelesen. Gottes Gnade ist ein so großes Geschenk für uns. Und wir dürfen diese Gnade Gottes empfangen. Ja, wir dürfen sie kostenlos empfangen. Wir müssen uns die Gnade nicht erarbeiten. Wir müssen sie uns nicht verdienen. Sondern wir dürfen diese Gnade empfangen. Und wir dürfen dadurch wieder in Kontakt mit unserem Schöpfer treten. Der, der unser Leben verändern möchte. Hoffnung für alle, da war die Überschrift Gottesdienst im Alltag. Das ist sicherlich die Überschrift, da muss man schon ein bisschen suchen, warum hat eigentlich die Hoffnung für alle diese Überschrift gewählt. Aber was ist Gottesdienst? Gottesdienst ist Empfangen. Also wir empfangen Gottes Wort oder wir empfangen den Segen Gottes. Und Gottesdienst ist ja auch, wie das Wort schon sagt, dienen. Wir dienen Gott. Und wenn wir das jetzt übertragen auf diesen Text, dann sehen wir, Gottesdienst im Alltag bedeutet einmal empfangen, also wir dürfen Gottes Gnade empfangen in unser Leben, auch wenn wir es nicht verdient haben und auch wenn wir immer wieder scheitern. Aber Gottes Gnade ist immer größer als unser Scheitern. Und dienen als Reaktion auf Gottes Gnade wollen wir unser Lebensstil ändern, wollen wir Gott dienen. Und wir können und dürfen diese Gnade Gottes ganz praktisch weitergeben, indem wir gnädig sind zu anderen Menschen, zu uns selber und von dieser Gnade erzählen. Und indem wir andere Menschen motivieren, ermahnen und zurechtweisen. Und dann haben wir diese Überschrift von Luther, die heilsame Gnade, und es ist diese Gnade, von der ich gesprochen habe, die eben heilt. Dieser Heiland, von dem die Rede ist, der uns innerlich heilt von unserer Sünde. Er nahm die Sünde und all unsere Schande und den Scham auf sich. Er hat diesen Schmutz von uns weggenommen, uns befreit. Und da haben wir die letzte Überschrift, die Gnade Gottes in Jesus Christus und der Lebenswandel der Erlösten. Das bringt es einfach nochmal ganz gut und alles auf diesen Punkt. Die Gnade Gottes hat einen Namen, und zwar Jesus. Jesus, der am Kreuz diese Sünden von uns auf sich genommen hat, der uns befreit hat aus der Sklaverei. Und nun dürfen wir als Erlöste leben. Erlöste, denen nun ein Lebenswandel möglich ist. Amen. möchte auch beten zusammen. Jesus, ich danke dir, von Herzen, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du Gnade bist. Und wir sehen dich, Jesus, und wir dürfen dich erleben als ein Gott der Gnade. Und Gnade hat einen Namen, Jesus Christus. Und wir danken dir, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um diese kaputtgegangene Beziehung wieder zu heilen. Du machst Kaputtes wieder heil. Und du befreist aus der Sklaverei der Sünde und du nimmst all diesen Schmutz von uns. Und was für ein großes Geschenk ist es, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und was für ein großes Geschenk ist, dass du uns auch heute noch gnädig bist. Gerade dann, wenn wir immer wieder scheitern. Während wir scheitern, bist du schon wieder da mit deiner Gnade. Und dafür danke ich dir. Und dir soll dafür allen Lob und Ehre gehören. Und wir wollen als Antwort auf diese Botschaft, auf diese wunderbare Botschaft reagieren, indem wir sagen, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft von heute ganz tief in unser Herz kommt, dass die Botschaft der Gnade uns ganz neu bewusst wird, dass sie uns fröhlich macht. Und wir dürfen als fröhliche Menschen aus diesem Raum hier und aus diesem Gottesdienst gehen. Danke, Jesus, für deine große Gnade. Danke für deine große Liebe. Und danke, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Jesus, in deinem Namen. Amen. Und auch als Antwort auf diese Predigt.